Profil Podcasts.
Herzlich willkommen zu Folge 3 unseres neuen History Podcasts. Christa Zöchling spricht mit dem Zeithistoriker Oliver Radkolb über den Reichsjugendführer Baldur von Schirach. Wie konnte ein gebildeter Großbürger Hitler verfallen und als Gauleiter von Wien von der Vernichtung der Juden nichts gewusst haben?
Guten Tag, ich darf heute für das im Profil-Podcast Dr. Oliver Radkolb begrüßen, Institutsvorstand für Neuere Geschichte in Wien mit dem Schwerpunkt Zeitgeschichte. Er hat zahlreiche Publikationen zur Zeitgeschichte veröffentlicht, unter anderem ein Buch, das viele wahrscheinlich schon kennen, das heißt Die Paradoxe Republik und man sollte es lesen, um Österreich besser zu verstehen. Jetzt ist er mit einer neuen Studie an die Öffentlichkeit getreten, und zwar eine Studie über Baldur von Schirach. Wir kennen diesen Namen wahrscheinlich durch den Bestsellerautor Ferdinand von Schirach, seinen Enkel, der sich sehr viel mit Strafe, Schuld und moralischen existenziellen Fragen beschäftigt. Aber Baldur von Schirach war sein Großvater. Und Baldur von Schirach hat eine sehr enge Verbindung zu Österreich. Er war eine sehr schillernde Gestalt, eine Art Popstar der Hitlerjugend, Reichsjugendführer und dann ab 1940 Gauleiter bzw. Reichsstatthalter in Wien. Und ich würde jetzt gern hören, oder ich möchte jetzt Herrn Radkolb fragen, Baldur von Schirach hatte eine sehr gute Herkunft, das heißt, er war klassisch gebildet, er hatte Eltern, die in der Kunst- und Kulturszene aktiv waren, er hat amerikanische Verwandte, er stammte, wie man heute sagen würde, aus den besseren Kreisen, war in Salons daheim, einen sehr gehobenen Lebensstil gepflegt. Wie kam so jemand zum Nationalsozialismus?
Vielen Dank für die erste spannende Frage. Ich wünsche auch einen schönen guten Morgen und bedanke mich für die Einladung zu diesem interessanten Gespräch. Ja, die Frage der Herkunft, Prägung von Baldur von Schirach hat mich wirklich auch lange beschäftigt, weil also von der Papierform her jemand, der Abitur gemacht hat, der aus einer sehr kulturaffinen Familie stammt, sein Vater Karl von Schirach war, bis zum Ende des Deutschen Kaiserreiches Intendant am Hoftheater in Weimar und nachher auch bei der Shakespeare-Gesellschaft aktiv und hat dann in der NS-Zeit wieder ein Theater geführt. Seine Mutter stammt aus einer angesehenen, auch vermögenden amerikanischen Familie. Also es gibt auch diese transatlantischen Verbindungen, übrigens auch in der Familie von Schirach, die da hin und her gewandert sind, also nicht nur von seiner Mutterseite. Und trotzdem wird er ein glühender, überzeugter Nationalsozialist. Die Antwort, die ich versucht habe, in diesem Buch zu entwickeln, liegt, glaube ich, auf zwei Ebenen. Die erste Ebene ist, dass er übrigens wie Sie viele seiner Generation den Ersten Weltkrieg zwar miterlebt haben in der Schule, also jede Schlacht nachgestellt haben, auch natürlich um den Vater, der eingerückt war, gezittert haben, aber sie waren Teil des Krieges, haben aber nicht selber gekämpft, ja. Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches und dann auch nach dieser diplomatischen Niederlage durch den rigiden Friedensvertrag von Saint-Germain wächst er in einem Ambiente auf, das geprägt ist von Verlusten. Also der Vater verliert die Stelle, prozessiert zwar, gewinnt auch eine kleine Rente, aber trotzdem der ehemalige Status bei Hofe, das ist alles weg. Ja? Die Monarchie ist zerfallen und ist ganz interessant, auch schon vor 1914 gehört sein Vater eher zu Kreisen und im Ersten Weltkrieg noch mehr, die also eine starke Führung verlangen, eine autoritäre Monarchie, also keine parlamentarisch-konstitutionelle Monarchie. Und das steigert sich dann auch als unglaublichen Hass gegen die Weimarer Republik. Und noch dazu tagt die Weimarer Nationalversammlung vor der Haustür. Also was da in Weimar selber entsteht, ist heute kaum mehr vorstellbar. Die Stadt wird ja von Tausenden von Soldaten gesichert, als die Nationalversammlung tagt, und das prägt den jungen Baldur in Richtung, also ich will kämpfen, ich will einen neuen Krieg, um Deutschland wieder groß zu machen, und er sucht auch eine neue Vaterfigur. Man merkt es auch in seinen autobiografischen Interviews mit Jochen von Langen. Ich habe ja nicht nur das Buch ausgewertet, seine Memoiren, sondern mir auch die Transkripte, also die Wortprotokolle angesehen. Und da merkt er, er spricht immer wieder über seine Mutter und kaum über den Vater. Also der kommt irgendwo vor. Da gibt es auch ein Problem. Und er findet den neuen Führer und den neuen Vater, das ist jetzt Adolf Hitler. Und man sieht das in all seinen dann Publikationen, die er gemeinsam mit dem Schwiegervater Heinrich Hoffmann mit Hitlers Leitfotografen herausgibt. Die enden alle mit einem Loyalitätsschwur auf Adolf Hitler, gleich was das bedeuten wird. Ja.
Trotzdem, was mich so erstaunt hat beim Lesen deines Buches, oder nicht erstaunt, es erklärt für mich sehr vieles, aber ich habe gemerkt, also viele von uns haben ja, wenn sie hören den Namen Adolf Hitler, haben sie eine ganz bestimmte Figur vor Augen, die auch in Ton- und Filmdokumenten bekannt gemacht wurde, jedem Schüler wahrscheinlich in Österreich. Man sieht einen vor sich hin polternden, rabaukenhaften Redestil, der schreit, der plärrt, der quasi auf die Tischfläche klopft und hämmert, und man sieht die marschierenden Truppen und man sieht die prügelten SA-Leute und SS-Leute. Und man sieht die armen Leute, die quasi die Arbeitslosen, die sich dieser Bewegung auch, nicht nur, aber auch anschließen. Man sieht natürlich nicht die feine Gesellschaft, die sich Hitler angeschlossen hat. Und man denkt sich, was kann so ein gebildetes, junges Bürschchen, das gewohnt ist, Klavier zu spielen, High Tea zu empfangen, kunstaffin ist, sich mit der Literatur der damaligen Zeit, mit den Expressionisten vermutlich beschäftigt. Wie kann der diesen doch ungebildeten Adolf Hitler so faszinierend finden?
Diese Faszination von Adolf Hitler jetzt für Baldur von Schirach und eine ganze Generation oder auch mehrere Generationen und viele Eliten hängt, glaube ich, mit zwei Dingen zusammen. Das erste ist, dass Hitler sehr früh diesen manchmal fast linksrevolutionären Kurs der SA und der NSDAP beginnt zu verlassen und, wenn man so will, in die konservative Mitte rückt. Ja, da gibt es auch heftige innerparteiliche Auseinandersetzungen, die ich beschreibe. Und es gibt einen Art Erinnerungsort, Fokuspunkt für ihn, das ist Weimar. Es gibt außer Berlin und München keine Stadt im Deutschen Reich, die er so oft besucht hat. Ja, also zurück zu den Traditionen von Goethe, Schiller, er besucht die Gedenkstätten für Friedrich Nietzsche. Also er versucht sich da mit der Klassik auszustatten, um Legitimation zu bekommen. Das Zweite, was man auch sehr deutlich sieht, und das beschreibt, muss ich sagen, Baldur von Schirach schon sehr gut, das erste Treffen im Hause seines Vaters nach einer Opernaufführung, die er zwar falsch bezeichnet, aber Hitler war in der Oper, kommt mit Karl von Schirach in Kontakt, er lädt ihn nach Hause ein und dort geriert er sich als eleganter, höflicher Mann, küsst der Dame des Hauses die Hand, die ja an sich eher skeptisch gegenüber diesen Nazi-Rabauken eingestellt ist, die ist plötzlich sehr begeistert und zeigt sich als Opernkenner. Ja, man darf ja nicht vergessen, er hatte keine klassische Bildung, aber in bestimmten Bereichen ist er wie eine Enzyklopädie. Ja. Also er kennt sich, das muss man schon sagen, in diesen ganzen Operngeschichten, Inszenierungen, Aufführungen sehr gut aus. Mhm. Und das überrascht alle, ja, weil alle kennen eben diesen schreienden Rabauken, der die SA-Horden auf die Straße schickt, prügeln, morden lässt. Und plötzlich ist da ein Gebildeter, der auch etwas zum Musikstil sagen kann, zum Bühnen. Bild zur Geschichte auch der Opernproduktionen und das überrascht viele. Und er beginnt das zu kultivieren und Schirach sucht auch schon in Berlin als junger Studentenführer und dann später eben als Reichsjugendführer und Reichsleiter auch immer den privaten Kontakt. Ja? Und er macht es auch sehr geschickt. Er heiratet, wenn man so provokant das formulieren will, die richtige Frau, Henriette Hoffmann, die ein de facto Patenkind von Adolf Hitler ist, weil ja der Vater ganz eng mit Adolf Hitler ist und übrigens am Aufstieg Hitlers einen wesentlichen Anteil hat durch seine Ikonografie, seine Fotografien. Und da sieht man einen anderen Hitler. Es gibt ja auch einen berühmten Salon in München, des Ehepaars Bruckmann, die ja auch durchaus ursprünglich auch in der Wiener Zeit gab es auch einen Salon von ihr, von der Frau Bruckmann geführt, wo eher, würde man sagen, heute fortschrittliche Literaten auch sich getroffen haben. Auch in München war das Publikum immer gemischt, aber sie ist fasziniert von Hitler. Mhm. Es ist unglaublich, wie sie ihn beschreibt. Es werden beide sofort NSDAP-Mitglieder. Ich glaube auch, dass finanziell da viel gelaufen ist. Also sie bauen den Hitler als den rechtskonservativen Retter Deutschlands mit auf. Und am Ende der Entwicklung, ich gebe nur mehr zwei Fakten, die das zeigen, wie das gut funktioniert, ja, ist, wenn wir uns anschauen, die Herkunftsstatistik der nationalsozialistischen Fraktion im Reichstag in Berlin 1932, ist die NSDAP die Partei mit dem höchsten Anteil von Adeligen. Ja. Mhm. Wenn wir uns die höheren SS-Ränge anschauen, ja, sie finden so viele Adelige wie keine andere gesellschaftliche Gruppe. Ja, es gibt natürlich auch Adelige im Widerstand, militärischen Widerstand, keine Frage, aber das ist die andere Seite. Also es ist für sie, sie überwinden sozusagen mit diesem auch gemeinsamen Konstruieren eines neuen Führers, eines neuen Kaisers, ja, eine Art Ersatzfigur für das System, das 1918 dann zerbrochen ist, und Adolf Hitler. Und da gibt es einige zentrale Masterminds, die Hitler mit aufgebaut haben, als eine auch bürgerliche Führungsfigur, ein wirklich de facto auch Heilsbringer, also Schirach zeigt es auch in seinen Gedichten, Liedtexten, und das ist Adolf Hitler. Ja. Und vielleicht noch ein letztes Wort zur Frage der Bildung auch von dieser Gruppe, also ich nenne das einmal die Anti-Bauhaus-Moderne von Weimar. Ja, es gibt ja dort auch sehr fortschrittliche Kräfte, aber die setzen sich eigentlich nach 1919 nicht durch. Ja. Und er gehört wie sein Vater, aber dann auch seine Mutter eher den Kreisen, die auch was die deutsche Literatur zum Beispiel betrifft, ja, sehr früh einfach antisemitisch die Literatur teilen. Ja, ein Teil der Literatur gilt als verjudet, wird nicht rezipiert. Ja.
Also Goethe, aber nicht Heine.
Genau, oder? Goethe, ja. Nicht Heine, da manchmal dann so ein bisschen Heine vielleicht doch, aber eigentlich nicht, weil sie sind wirklich schon im Kaiserreich total antisemitisch eingestellt, was diesen Bereich der Literatur betrifft. Schirach versucht zwar Goethe sozusagen zum Urvater der Hitlerjugend hochzustilisieren und schafft das eigentlich auch, ja, aber alles andere ist ein gespaltenes Literaturverständnis. Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig. Es ist zwar eine gebildete Schicht, aber eine Schicht, die schon im Kaiserreich einen wichtigen Teil der deutschen Kultur aus rassistischen Gründen völlig ablehnt, negiert und dann eben im Nationalsozialismus auch wirklich physisch verfolgt und versucht, nicht nur auszugrenzen, sondern auch wirklich zu zerstören, zu vernichten, umzubringen.
Das heißt, dieser Antisemitismus war rassisch geprägt und hatte nichts mit Religion oder mit Kulturgeschichte zu tun.
Völlig richtig. Also dieser rassische Antisemitismus, wenn man so will, ist leider ein Ergebnis auch der ersten Turboglobalisierung vor 1914, ja, wo sich so viel in der Gesellschaft, in der Wirtschaft geändert hat. Und in Wien haben wir das Beispiel des berühmten preußischen Chirurgen Theodor Billroth, ja, der das an die Universität 1875 gebracht hat und das einfach auch festschreibt. Ja, getauft oder nicht, das spielt keine Rolle. Es geht um die Rasse, es geht um das Blut. Und das ist das 19. Jahrhundert. Und das ist schon etwas, man sieht es an den Publikationen, aber auch wenn ich mir zum Beispiel diverse Broschüren und Hetzschriften von Richard Wagner ansehe, ja, das ist ein, zwei Generationen in der Turboglobalisierung, ja, die sich in diese Verschwörungstheorie flüchtet, ja. Und dann nach 1918 bricht das wirklich sehr schnell heraus und wird geschickt von der NSDAP, von Adolf Hitler, aber auch Josef Goebbels manipuliert hier, sehr geschickt aufgenommen und als sozusagen zentrales kulturpolitisches Ziel der NSDAP übernommen, hat aber eigentlich Wurzeln im späten 19. Jahrhundert.
Das ist ein kleiner Einschub jetzt, der nichts mit dem Buch zu tun hat, aber ich muss es jetzt trotzdem sagen, ich glaube im Nachhinein, dass die Plakate von der FPÖ, die sie da mal hatten in einem Wahlkampf, nämlich die Plakate, auf denen stand Wiener Blut, zu viel Fremdes tut selten gut, das wurde schon kritisiert in der Öffentlichkeit, aber die Dimension, die rassistische Dimension dessen, glaube ich, die ist fast ein bisschen zu kurz gekommen, ja, weil das ein brandgefährliches Denken, ja, ausgedrückt
also
hat.
Ich stimme dem völlig zu. Und was mich momentan wirklich umtreibt und wenn ich nächstes Jahr wieder ein bisschen Ruhe und Zeit finde, möchte ich ja ein Buch schreiben über Europa zwischen den zwei Globalisierungen. Also ich nehme zum Beispiel diese Entwicklung des Rassismus im späten 19. Jahrhundert und schau mir an, was passiert in der zweiten Turboglobalisierung seit Mitte der 80er, 90er Jahre. Und die Ähnlichkeiten sind extrem erschreckend. Ja? Also das FPÖ-Beispiel ist klar, aber es ist nicht das Einzige. Ja? Wenn wir uns anschauen, die Asyl- und Migrationsdebatte in Europa, ja, so ist sie wieder ganz stark von Rassekriterien definiert. Ja, die werden geschickter verschleiert, ja, also so offen, wie das die FPÖ macht oder damals gemacht hat, machen das wenige. Ja. Aber in der letzten Frage, also was ist ein Franzose, was ist ein Deutscher, was ist ein Österreicher, ja, plötzlich habe ich wirklich das Gefühl, irgendwann wird einer einen Ahnenpass von uns verlangen. Wobei ich mich dann schon sehr freue. Ich bin gerne bereit, für die Fraktion der FPÖ im Wiener Landtag, Gemeinderat und im Nationalrat diese Aufgabe zu übernehmen. Weil dann wird es einige Überraschungen geben, die zeigen, dass dieses Rassekonzept völlig absurd ist, ja, und dass es desaströs für eine demokratische Gesellschaft ist.
Kommen wir zurück zu Baldo von Schirach. Er hat in irgendeiner, ich glaube, das war in einem Interview, ich weiß jetzt nicht, du weißt sicher, Sie wissen sicher, wo das war, wo er sagte, die Jugend liebte mich und ich liebte die Jugend. Hat Baldo von Schirach Hitler die Jugend quasi gebracht, also mit der Organisation der Hitlerjugend und diesen Massenauftritten und dieser Organisation nach dem Motto Jugend erzieht Jugend?
Ja, also wirklich, Baldo von Schirach war ja kein fleißiger HJ und später NSDAP-Funktionär, aber war brillant, das muss man wirklich sagen, ja, obwohl es erschreckend ist, in der Inszenierung Adolf Hitlers. Ja. Erstens einmal hat sich immer die richtigen Mitarbeiter ausgesucht, die extrem fleißig waren, gute Organisatoren. Also er hat zum Beispiel in einer Phase der NSDAP, wo sie pleite war und nicht einmal einen Reichsparteitag machen konnte, in Potsdam mit seinem Team aus dem Boden einen riesigen Reichsjugendtag aus dem Boden gestampft, ja, und hat dort natürlich wieder Adolf Hitler perfekt inszeniert. Zentrum gestellt. Ja, das ist ja auch das, was lange Hitler sehr geschätzt hat an Schirach. Ja, also diese adelige Herkunft, das Bürgerliche, ein bisschen konservative, war ein schlechter Redner. Das spielt aber keine Rolle. Man sieht es auch in Reden. Er ist der kurze Einbegrüßer für Adolf Hitler und dann verschwindet er von der Bühne und dann geht's los. Und das Zweite ist wirklich, also ich vermute, dass es auf seinem Mist gewachsen oder in seinem Team entstanden. Das war eine brillante Idee zu sagen, die Jugend erzieht sich selbst. Ja, was eine reine Fiktion war, das ist natürlich nicht richtig, sondern das war strikt, also designed, vorbereitet, kontrolliert, 100-mal geprüft und so weiter. Aber vom Selbstgefühl her, ja, ist das für die Jugendlichen extrem wichtig. Also er nimmt auch Ideen aus der Jugendbewegung, ja, und das ist ihm dann völlig wurscht, ob das die Pfadfinder sind oder Wandervogel oder Katholik. Es spielt keine Rolle, ja, und hämmert ihnen das ständig ein und das verteidigt er auch, ja, in formalen Geschichten, also wenn die Wehrmacht zum Beispiel zu sehr eingreifen möchte, was zum Beispiel Rommel versucht hat als Verbindungsmann, dann greift er ein, werden die zurückgepfiffen, zurückgedrängt, ja. Aber man sieht das später dann in der Konfliktzeit zwischen Goebbels und Schirach. Am Ende des Tages sehen die zentralen Führungsorganisationen und Führungsfunktionäre wie Goebbels und Himmler die Jugendfunktionäre doch nur als Pimpfe. Also wirkliche Politiker sind das nicht. Und das ist auch, glaube ich, dann à la longue einer der Gründe, warum auf der einen Seite wirklich nicht der NSDAP, sondern Adolf Hitler persönlich die Jugend und zwar mehrere Generationen gebracht hat, auch viele junge Frauen, wenn ich mir die BDM-Organisation ansehe, die extrem geschickt da wirklich flächendeckend operiert hat und fordert eben immer diese totale Loyalität bis zum Tod ein. Also wenn wir uns die Liedertexte anschauen, die Gedichte, so enden sie häufig eben wie in der Nibelungensage, mit der Nibelungentreue für Adolf Hitler.
Und dem Todeskult.
Den Todeskult. Und das funktioniert leider schon 1939. Also die Gefallenenraten unter HJ-Funktionären sind überdimensional groß im Krieg gegen Polen. Und gegen Kriegsende artikuliert es sich in einer überdurchschnittlichen Bereitschaft, noch einmal wirkliche Kriegsverbrechen ohne Sinn im militärischen Kontext zu begehen, da mitzuhetzen. Und ich habe eine Reihe von Beispielen aus Deutschland, aber auch aus Österreich gebracht. Und da sieht man diese Drachensaat, ja, die ja ständig den HJ-Diensten, im Liedkult, in der Musik, in den Gedichten, in den Propagandaveranstaltungen, Aufmärschen immer wieder wiederholt wird. Da geht das leider noch einmal auf und führt zu desaströsen, dann letzten Gewaltverbrechen gegen Kriegsende. Völlig absurd, sinnlos, aber sind Teil unserer Geschichte. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich schon gewundert hat, dass man das in Nürnberg bei den Kriegsverbrecherprozessen nicht thematisiert hat. Ja.
Also die Vergiftung der Jugend wurde dort nicht so sehr
thematisiert? Nein, das ist immer
so
nur nebenbei. Es wird gestritten, ob ein Liedtext antisemitisch ist oder nicht. Ja, man verliert sich in Einzelheiten und sieht das Gesamtergebnis und Ziel nicht. Ja. Und das hängt meiner Meinung nach, und das ist dann auch eine Kritik am Prozess selber, mit der völligen Unerfahrenheit des für Schirach nominierten amerikanischen Anklägers zusammen. Der hat noch nie in seinem Leben vorher, der kommt aus der Justizverwaltung, der war Assistent bei mehreren amerikanischen Justizministern, der hat noch nie eine Anklage gemacht. Ja. Und da fragt man sich auch in so einem zentralen Prozess dann ja, einen so unerfahrenen Ankläger hinzustellen, das ist schon ein schwerer Fehler, weil letzten Endes ist ja der Nürnberger Prozess nicht nur ein klassischer Kriegsverbrecherprozess, sondern soll auch der deutschen Gesellschaft zeigen, was in den Jahren vor 1945 hier passiert ist. Und das gelingt leider nur ansatzweise.
Ich habe ein paar Ausschnitte, die man auf YouTube anschauen kann, angeschaut vom Nürnberger Tribunal. Und es ist schon im Vergleich zu den anderen Angeklagten, wirkt Baldur von Schirach ja fast sympathisch. Ja. Also er wirkt, man kann sich vorstellen, dass er durchaus charmiert hat, die Leute, mit denen er zu tun hatte. Und er gibt ja auch, er bereut ja auch. Also, aber ich habe da jetzt ein kleines Tondokument vorbereitet. Hören wir uns das mal an.
Wie haben Sie sich denn zu der Zeit, als Sie der Partei beitraten und zu der Zeit, als Sie dann Beamter in der Partei wurden, die praktische Lösung des Antisemitismus vorgestellt. Ihr Einfluss im Wirtschaftsleben sollte beschränkt werden. Im Kulturleben stellte ich mir vor, dass der jüdische Einfluss zurückgedämmt werden sollte, aber für Künstler vom Range etwa eines Max Reinhardt stellte ich mir immer noch vor, die Möglichkeit einer freien Betätigung.
Nun, das war ein Tondokument, ganz kleiner Ausschnitt aus der Befragung im Nürnberger Tribunal. Die Frage stellte sein Anwalt, der Herr Sauter, und Walter von Schirach antwortet wie ein gemäßigter Antisemit. Ist das glaubhaft?
Also die Verteidigungslinie von Baldur von Schirach war perfekt. Ja. Also wesentlich besser, muss man sagen, als die meisten anderen Angeklagten, mit Ausnahme von Albert Speer, der einen ähnlichen Kurs fährt. Ja. Beide werden ja heftig von Göring kritisiert, dass sie Adolf Hitler verraten. Und da merkt man schon sehr deutlich, dass Schirach auch schon in seinem Einleitungsstatement, wo er also Adolf Hitler verteufelt, ja, sagt, ich bin Antisemit, aber geprägt von den Publikationen des Automobil-Tycoonen Henry Ford aus den USA und so weiter. Also es ist ein wirkliches offenes Bekenntnis, wobei ich das Gefühl habe, dass das in den wochenlangen, monatelangen Gesprächen mit amerikanischen Gerichtspsychologen entstanden ist. Ja. Er versteht natürlich aufgrund seiner amerikanischen auch Sozialisation, ja, er hat ja perfekt Englisch gesprochen, bis zum Alter von 5 Jahre war Englisch seine erste Sprache. Er kannte die USA sehr gut und hat auch sehr geschickt dann in seinem Öffnungsstatement zuerst sich angeklagt, aber dann deutlich gemacht, Kriegsverbrechen nie. Das war immer Gestapo, SD, SS, er hat davon nichts gewusst und war überhaupt nicht damit verbunden. Und gleichzeitig beginnt er aber dann sehr geschickt, zum Beispiel einen Vergleich zu entwickeln. Ja, eigentlich war die Hitlerjugend so wie die Pfadfinderbewegung. Ja, was natürlich, wenn man sich das genau anschaut, absurd ist. Ja, natürlich haben die Pfadfinder auch so eine paramilitärische Geschichte und auch eine Organisation damals gehabt, aber sie haben nie diesen Führerkult, Rassismus und so weiter geprägt, obwohl es da auch viel in der Geschichte zu kritisieren gibt an den Pfadfindern. Aber schon mit diesem Vergleich, ja, da müsste man eigentlich sagen, das ist also irgendwo, hallo, ja, das geht in die völlig falsche Richtung. Und ich glaube, er hat genauso wie Albert Speer verstanden, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, dem Todesurteil zu entgehen, sich eben auf der einen Seite zu öffnen, aber gleichzeitig immer darauf zu schauen, dass man nie auch nur ansatzweise in die Nähe der Vernichtung, in dem Fall von Wiener Juden und Jüdinnen, kommt. Also da wird dann alles weggewischt. Er hatte ja zum Beispiel auch, ich glaube, der hat auch eine wichtige Rolle in dieser Strategie in Nürnberg bei Schirach gespielt, den besten Münchner Strafverteidiger Sauter. Ja. Man merkt auch in diesem kurzen Fragebeispiel, also er bezeichnet ihn als Beamter der NSDAP, ja. Was absurd ist, da gibt es ja keine Beamte, aber Beamter ist was Staatliches, ist
der
gut,
muss gehorchen.
Der muss ja gehorchen. Und also ja, der ist mit allen Wassern gewaschen und dahinter die amerikanischen Psychologen, die er eingekocht hat, ja, weil er gut Englisch spricht, und die haben sich gleich verstanden und die haben das Gefühl, also wir machen jetzt aus dem Reichsjugendführer und Reichsstatthalter von Wien einen guten Deutschen. Und er hatte ja ursprünglich den Amerikanern, und das war der Grund, warum er sich nach seiner Flucht, er hat ja auch eine andere Identität angenommen, nach Tirol dann gestellt hat, weil er an die Amerikaner dann herangetreten ist und gesagt hat, Freunde, ich bringe euch die deutsche Jugend. Ich versammle alle noch lebenden, hochrangigen HJ-Funktionäre mit meiner Reputation. Er war ja nach wie vor Reichsleiter, ja, auch so eine Art symbolischer Führer der Hitlerjugend. Ich hole sie, und da kommt also die zweite, auf den ersten Blick absurde Geschichte, aber geschickt eingefädelt, ja. Ich hole sie nach Buchenwald, also ins KZ bei Weimar, und dort bauen wir die neue deutsche Gesellschaft mit den Amerikanern auf. Sein Pech war, das war zu früh. Das hätte bestens funktioniert, würde ich sagen, 1947, 48, wie beim deutschen Bundesnachrichtendienst, Organisation Gehlen. Er war zu früh dran. Er hat das schon verstanden. Also es gibt einen Konflikt. Ich habe ein Netzwerk und ich setze dieses Netzwerk ein. Ja, aber die Amerikaner haben gesagt, kommt nicht in Frage und dann geht's ab nach Nürnberg, dann ist das kein Thema mehr. Aber das zeigt auch seine Denkstruktur. Ja, ich nehme ein autoritäres, totalitäres Netzwerk und pole es auf Demokratie um. Und wenn man sich manche Entwicklungen dann in der Bundesrepublik Deutschland oder auch in Österreich ansieht, merkt man, dass diese HJ-Seilschaften und früheren Bekanntschaften durchaus karrierefördernd waren. Und ein gutes Beispiel ist unser eigener Institutsgründer Ludwig Jedlitschka, ein wichtiger, zwar kein zentraler, aber wichtiger, gut vernetzter HJ-Funktionär der ersten Stunde 38, der dann, wie es um seine Professur geht, in den 60er Jahren sehr geschickt auch sein bundesdeutsches HJ-Netzwerk wieder einsetzt und die richtigen Anrufe bei Bundeskanzler Josef Klaus bringen ihm die Professur. Und da könnte ich viele, viele andere Beispiele geben. Also das ist, glaube ich, das zentrale Thema, das er geschickt in Nürnberg inszeniert. Antisemitie, ja, aber geprägt von Henry Ford. Judenverfolgung in kleinen Ausmaß, aber mit vielen prominenten Ausnahmen. In der Praxis übrigens gab es eine einzige Ausnahme in Wien, das war die Tochter von Richard Strauss, Alice Strauss, nach den rassistischen Gesetzen eine Volljüdin aus einer prominenten Prager Familie. Und da muss man wirklich sagen, die hat er versucht zu beschützen, er hat sogar seinen zuständigen Beamten in der Reichsstatthalterei angewiesen, einen Pass zu besorgen, was die Berliner Zentralstellen abgelehnt haben, weil offensichtlich wollte sie dann Richard Strauss wie einen Teil ihrer Familie in die Schweiz bringen. Es hat nicht funktioniert. Also da gibt es Einzelfälle auch, aber wie das Max-Reinhardt-Beispiel, prominent ja, aber als der Nazi-Vorstand der Wiener Philharmoniker an seinen Generalkulturreferenten Walter Thomas schreibt, bitte reden Sie mit dem Reichsstatthalter, unsere alten pensionierten jüdischen Mitglieder stehen vor der Deportation, die überleben das nicht, ja, rühr da nicht an meinen Finger, weil was brauche ich die mehr? Also man sieht auch in diesen Interventionen diese unglaubliche Ambivalenz und was halt schon auch erschütternd ist, in Nürnberg gibt es zwar einige Dokumente, also seine berüchtigte Rede, ich habe Wien judenfrei gemacht, ich mache jetzt Wien tschechenfrei, aber sie hatten viel zu wenig Informationen, wie zum Beispiel das Zentralbüro von Schirach in Wien wirklich funktioniert hat.
Ja. Sie haben ja einige Dokumente in diesem Buch präsentieren Sie, aus denen hervorgeht, dass Schirach gewusst haben muss von der Deportation der Wiener Juden, von der Auslöschung der Wiener Juden, muss man sagen, von den, also von dem, wie es für sich gegangen ist, wie es organisiert wurde. Also das muss er gewusst haben. Und trotzdem sagt er, er hat erst durch einen Freund einmal, ich glaube im Jahr 1943, tut er auch noch zurückdatieren, erst 1943 hat er davon erfahren und an einer anderen Stelle sagt er, ja, ausländische Zeitungen haben wir ja nicht gelesen, haben wir ja nicht keinen Zugang gehabt dazu. Jetzt muss man wissen, seine Frau war am Cover, glaube ich, einer amerikanischen Zeitung. Das heißt, genau zu dieser Zeit, das heißt, er kann doch keinem erzählen, dass er keinen Zugang zu ausländischen Zeitungen hatte. Aber er kommt damit offenbar durch.
Ja, also man sieht es selbst in den Tagebüchern von Josef Goebbels, findet sich eine Stelle, wo seine Frau Henriette und er Adolf Hitler eine amerikanische Illustrierte hinlegen, weil natürlich Schirach zu den wenigen Nazi-Funktionären in der Spitze gehört, der erkannt hat, wenn die USA in den Krieg eintreten, ist der Krieg verloren aufgrund der unglaublichen ökonomischen Stärke. Und es ist eine Geschichte über die wahnsinnig schnelle Produktion von Nachschubschiffen. Also die deutsche U-Boot-Flotte kann versenken, was sie wollen. die Amerikaner produzieren am Fließband und sie legen das Hitler hin, der das dann wegtut. Natürlich waren sie bestens versorgt. Das ist eine auch geschickt, eben sicher auch mit dem Anwalt akkordierte Lüge, ja, über die auch übrigens Ferdinand von Schirach, sein Enkel, mehrmals auch geschrieben hat. Um eben zu versuchen, ja nicht in die Nähe der Kenntnis der Shoah, des Holocaust zu kommen. Weil er hat selber den Gauleiter vom Wartegau 1942 zu einer Rede nach Wien eingeladen, in das heutige Parlamentsgebäude am Ring, das gerade renoviert wird, eine große Veranstaltung. Und der Gauleiter präsentiert ganz offen das Schicksal der Wiener Juden. Ja, ich behalte mir jetzt zusammengefasst, vulgär gesprochen, ein paar Arbeitsjuden, wörtlich, ja, die sind fleißig und die anderen machen ihren Frieden mit Gott und bringt noch ein Rechenbeispiel, das klar ist, die überleben nicht lange.
Und Sie, ich kann mich erinnern an dieses Dokument, das Sie beschreiben und großes Lachen und Heiterkeit.
Das wirklich Furchtbare, wir haben ja am Institut für Zeitgeschichte gemeinsam mit der Fachbibliothek Zeitgeschichte und dessen Leiter Markus Stumpf vor einigen Jahren das komplette NS-Gaupressearchiv von Bürkel und Schirach gescannt, also OCR gelesen. Und so habe ich das auch gefunden. Ja, es gab immer wieder so kleine Referenzen, da war eine Rede, aber nie das Original. Und das wirklich, muss ich sagen, erschreckende war dann dieser mehrfache Applaus. Also immer, wenn es gegen die Juden gegangen ist, Gelächter, Beifall, auch wie dieses Rechenbeispiel, das deutlich macht, da werden zigtausende umgebracht, bis auf die sogenannten Arbeitsjuden. Und dann dieser Beifall, das Gelächter. Und das ist ein Worttranskript, ja, weil der Gauleiter hatte kein, vom Wartegau hatte kein Manuskript, sondern da hat einfach jemand mitstenografiert. Und das ist dann wirklich erschreckend und zeigt auch natürlich, und das war keine kleine Öffentlichkeit, ja, da waren sicher ein paar hundert Spitzenfunktionäre der NSDAP, aber auch SSA in Wien, im sogenannten Gauhaus, dem heutigen alten Parlamentsgebäude, und haben sich das gegeben, aber alle nach dem Krieg nie etwas gewusst. Und man merkt ja auch in vielen Erinnerungen von der israelitischen Kultusgemeinde, von Menschen, die vor der Deportation stehen, auch aufgrund der Familienkontakte und Korrespondenzen in Richtung Osten, dort passiert etwas. Ja? Das ist keine Übersiedlung, Anführungszeichen, oder Umsiedlung, das wird ja häufig unter diesem perfiden Codenamen so gehandelt, ja, sondern das ist der Weg in den Tod. Und selbst die Deportation in das sogenannte prominenten KZ nach Theresienstadt bedeutete einfach aufgrund der Anstrengungen und der Lebensbedingungen dort für viele Ältere den sicheren Tod. Ja. Und dieses Wissen war schon auch auf der Ebene der Opfer vorhanden. Und das ist, glaube ich, ein zentrales Beispiel, das zeigt, 1942 haben die zentralen NSDAP-Funktionärschichten in Wien inklusive SS, SA, SD gewusst, was da passiert ist.
Ich möchte dazu jetzt ein Dokument nochmal einspielen, das zeigt, wie die Kutzpe dieses Baldur von Schirach in einem Interview nach dem Krieg.
Jews were being deported as I took over as the representative of the state in Austria. And I inquired about these deportations, and they said, yes, well, in Vienna they cannot live because the population would kill them. And it's much better for them to go into special Jewish camps where they are well treated. That is the answer that I received from the Gestapo in Vienna. That is the answer that I received from Mr. Kaltenbrunner, who was at the head of the Austrian SS forces.
Also, es ist schon erstaunlich, ne? Das sagte in dem Interview, man merkt hier auch, wie gut er Englisch spricht, das sagte in dem Interview mit dem Journalisten David Frost, dass er eigentlich die Juden ja gerettet hat, ja, oder geglaubt hat, sie zu retten.
Also diese Stelle ist an Perfidie eigentlich nicht zu übertreffen. Man merkt auch, dass David Frost, das war ja ein Star-Interviewer, der auch Nixon interviewt hat, versucht dann immer wieder nachzusetzen. Also er glaubt ihm das nicht, aber es gelingt ihm nicht. Er ist auch zu schlecht vorbereitet. Er liest ja nicht Deutsch, kennt nur englischsprachige Memoirenliteratur als Vorbereitung. Also er lässt sich da wirklich vom Schirach auf der Nase herumtanzen. Und wenn man aber wirklich die Abläufe in Wien sich anschaut, gibt ja auch vor einigen Jahren erschienen ein neues Buch über die Gestapo Wien von Wolfgang Neugebauer und Elisabeth Klamper und anderen, wo sie also minutiös die Abläufe rekonstruieren, auch der Verantwortung in Richtung Deportation. Man darf auch nicht vergessen, er war nicht nur bestens immer informiert, und zwar natürlich über seinen Stab, ja, und die haben ihn sicher gebrieft, ja. Er war auch ganz eng mit Reinhard Heydrich, ja. Also sie haben ein großes Wirtschaftsprojekt geplant, ja. Beide inszenieren sich am Radschirm in Prag. Jetzt gibt es sozusagen mehr oder weniger ein neues Revival der Habsburger Monarchie, zumindest was den cisleitanischen Bereich betrifft. Und nachdem Heydrich von tschechischen Agenten erschossen wird, ja, ist Schirach wütend. Ja. Er telegrafiert an Hitler, jetzt muss London bombardiert werden, Kulturstätten müssen als Rache und Reaktion in Schutt und Asche gelegt werden. Also das ist selbst Hitler zu viel gewesen. Und er bekommt laufend an sein Büro gerichtet schon vom Heydrich, also dem Vorgänger von Kaltenbrunner, minutiös zusammengefasste Berichte über die schon beginnenden Hinrichtungen und Ermordungen in der besetzten Sowjetunion. Ja, also da ist jede Woche gibt es einen neuen Wochenbericht mit Zahlen, Namen, Orten,
Erschießungen.
Es wird alles vorgelegt im Prozess, und dann der typische Juristenschmäh. Er schaut sich, und das hat auch sein Anwalt gemacht, genau den Verteiler an, und weil er da nicht aufscheint, sondern nur seine engsten Mitarbeiter, sagt er, na, ich habe das natürlich nie gesehen, und dann fällt nur mehr der Vorwurf, naja, und wo ist meine Unterschrift? Ja, also man merkt, aber es ist inzwischen, glaube ich, bestens dokumentiert. Er hatte umfassendes Wissen. Dieses Argument, dass die Wiener dann 1940, 41 die verbliebenen wenigen Wiener Juden massakriert hätten, ist völlig absurd. Ja. Ja, die sind ja alle schon in Sammelwohnungen zusammengepfercht, ja, stigmatisiert, kaum sichtbar. Das ist kein Thema mehr in Wien. Ja, das ist nicht Wien 38, wo eben geplündert und geraubt wurde. Und es ist nur eine reine, wirklich perfide Ausrede, wie er auch in diesem Interview mit David Frost eigentlich einen sehr sympathischen Hitler zeichnet, der ein bisschen halt
maßlos,
zu weit gegangen ist, aber eigentlich war er schon nett. Er hat uns zur Hochzeit den besten prämierten deutschen Schäferhund geschenkt und lauter so absurde Geschichten. Also wie eine schlechte Home-Story kommt das drüber. Aber die Inszenierung ist perfekt. Also in der Villa eines deutschen Unternehmers, der selbst ein hoher NSDAP-Funktionär und Reichstagsabgeordneter gewesen ist, dort inszeniert er sich also fein gekleidet wie ein Landlord mit Pfeife. Also da passt alles gut zusammen. Und dann tätschelt er noch im Vorspann ein kleines Kind in kurzen Hosen. Und ich vermute, weil damals der Vater von Ferdinand von Schirach, Robert von Schirach, auch dabei war, und Frost beschreibt auch diese Villa des ehemaligen Nazi-Unternehmers, dass das Ferdinand von Schirach ist. Er hat mir es nicht bestätigt, aber ich habe mir in dem Zeitmagazin einmal ein Kindheitsfoto angesehen, und von der Darstellung von Frost und anderen Umständen ist, glaube ich, ich bin ziemlich sicher, dass er das ist. Aber ich glaube, es war ihm auch persönlich, was ich auch verstehen kann, nicht angenehm, weil er sozusagen ein kleines Kind, das da wirklich missbraucht wird im symbolischen Sinn, also der liebe Opa, ja, der sich nie um die Enkel gekümmert hat, der mit seinen Söhnen dann am Ende total zerstritten war und eigentlich als Alkoholiker in einem herabgekommenen Gasthof, ehemaligen Hotel, das von zwei ehemaligen BDM-Führern geführt wurde, verstorben ist. Ja, also er ist auch eine dann sehr schwierige Persönlichkeit, der glaubt, und er sagte das auch gegenüber Albert Speer, wenn wir jetzt aus Spandau hinauskommen, hole ich mir gleich die besten Anzüge, natürlich aus Wien, Schuhe vom Kniesche und so weiter bis zum Frack und Morgenmantel. Ja, das funktioniert eine Zeit, aber man merkt, er geht sozusagen von Wohnung zu Wohnung. Das erste ist ein kleines Schloss in München, das ihm Robert von Schirach, der Vater von Ferdinand, mietet und bezahlt. Dann geht es weiter in die Villa von den ehemaligen NS-Unternehmer, wo er dann eine ehemalige Frau, eines seiner Adjutanten, die Tochter dieses Nazi-Unternehmers, mehr oder weniger antichambriert, also er küsst ihr die Hand zum Geburtstag, man fährt gemeinsam nach Ischia auf Urlaub etc. Ich konnte nicht mehr herausfinden, interessiert mich auch nicht. Aber auch dort gab es dann einen totalen Krach und dann endet er eben in diesem wirklich herabgekommenen Hotel. Und ich habe eine Zeitzeugin gefunden in München, die mir auch einen Besuch dort beschrieben hat. Und letzten Endes hat er ein furchtbares Ende genommen. Aber so ist die Geschichte.
Das heißt, die Strafe des Lebens statt der Strafe des Gerichts.
Das ist ein perfektes Wort dazu. Ja.
Einen Punkt möchte ich Sie noch fragen, und zwar, Sie schreiben, also es gibt Spuren, die Baldo von Schirach in Wien hinterlassen hat. Stichwort Wiener Philharmoniker, Stichwort Kunstraub, und da, Sie schreiben von einer Geige, die auch nie zurückgestellt worden ist. Also wissen Sie etwas davon?
Ja, also Schirach hatte ja von Adolf Hitler persönlich den Auftrag, die Wiener Nationalsozialisten wieder mit den deutschen Nazis zu versöhnen, weil der Josef Bürkel, ein Saarländer, ein kleiner Trunkenbold, hat sich mit den Wiener Nazis überhaupt nicht verstanden, die auch ihrerseits korrupt waren, zerstritten, teilweise auch unfähig, ja. Und da wird immer wieder so private Berichte bekommen. Ja, manchmal glaubt man, man ist in einer schlechten Soap-Opera, weil da gibt es eine Dame am Berghof, eine Freundin von Eva Braun, die erzählt Hitler immer den Tratsch aus Wien, ja, Tratsch aus Nazikreisen. Und die Wiener Nazis fühlen sich schlecht behandelt, schlechte Positionen, die Reichsdeutschen dominieren etc. Ja, und Hitler sagt, na, es muss was passieren, und wie er dann vor der Entscheidung steht, was mache ich jetzt mit Baldur von Schirach? Weil Baldur von Schirach hat ein Pech gehabt in seiner Karriere. Das ist der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Weil 1939, zu Beginn des Jahres, überlegt Adolf Hitler, aber auch Josef Goebbels, mehrfach den Reichserziehungsminister Rust abzulösen. Ja, der kann das nicht und die Lehrer sind nicht wirkliche Nationalsozialisten, die nehmen die Jugend nicht heran, wir müssen Krieg führen, wir brauchen eine Strafeführung als Minister. Und immer wieder taucht Baldur von Schirach auf. Ja, auch mit Überlegungen vielleicht das HJ-System, ja, das ja auch übrigens ein perfides Kontroll-, Überwachungs- und Denunzierungssystem an den Schulen bereits war,
wo die Kinder viele, ihre Eltern denunziert haben.
Viele, viele Lehrer sind nicht nur angezeigt worden von den HJ-Funktionären bei der Gestapo, sondern auch wirklich bis ins Gefängnis und ins KZ gelandet. Ja. Und aber letzten Endes hat Schirach alle seine Karriereschritte immer in entscheidenden Phasen direkt mit Hitler privat besprochen. Beim Essen, bei der Einladung, und dann kam die Entscheidung des Führers. Und im September 1939, wo die Entscheidung anstand, beginnt der Aggressionskrieg gegen Polen und Hitler ist für nicht mehr greifbar, weil der macht Krieg, ja, der ist weg. Und in dem Moment ist Rust und die ganzen Lehrer, NSDAP-Funktionäre stemmen sich gegen Schirach und Hitler muss einen neuen Posten für ihn finden, weil er ist schon zu alt als Reichsjugendführer. Und dann nach einem kurzen militärischen Kampfeinsatz an der Westfront wird er dann nach Wien geschickt, eben mit dem Auftrag, die Wiener Nazis zu versöhnen. Und er macht das angeleitet von einem Bochumer Dramaturgen, Walter Thomas, extrem geschickt, indem er ihnen eine symbolische Karotte hinhält.
Ja. Die Kultur.
Die Wiener Kultur.
Die Wiener Kultur.
Also es ist ein bisschen ein Identitätscode. Sie sind keine Österreicher, sie sind keine besseren Kulturdeutschen, wie das Dollfuss formuliert hat, aber die Wiener Kultur, das ist was Spezielles. Mhm. Also er übernimmt das imperiale Erbe, Staatsoper, Burgtheater, Wiener Philharmoniker, aber auch das ganze Kunstleben, Künstlerhaus, ja, auch die Kunsthochschulen werden extrem gefördert, aufgewertet in dieser Zeit. Er hat ja wahnsinnig viel Geld herausverhandelt von Goebbels, dass er selbst verteilen kann, nicht Goebbels, sondern er verteilt das. Also wenn man sich das Budget des Künstlerhauses anschaut, gibt es eine hervorragende Publikation dazu vom Künstlerhaus selber oder die Geschichte der Staatsoper Burgtheater, die hatten teilweise so viel Geld wie nie vor 38 und nie nach 45. Ja. Und auch wie er die Philharmoniker bei ihrer großen Jubiläumsfeier dann in den Himmel gehoben hat. Ja. Also Goebbels explodiert in Berlin, als er die Rede liest, weil natürlich dadurch klingt, natürlich seid ihr besser als die Berliner Philharmoniker. Und mit dem Code holt er sich die Kultureliten. Und das ändert auch übrigens nichts daran, dass er dann 45 die Philharmoniker wirklich verraten hat, weil im Jänner tritt der Vorstand zusammen mit dem Stardirigenten Furtwängler und sie überlegen, nach St. Florian auszuweichen, wo es ja auch eine Sendestation gibt des Reichssenders Wien, also das Archiv mitzunehmen, die wertvollen Partituren, Instrumente, und treten an Schirach heran und er lehnt das ab. Ja, weil das ist schlecht für die Moral, wenn die Leute draufkommen, die Philharmoniker sind weg, dann bricht auch ein bisschen was weg, ja, und lässt sie wirklich in den Bunkern in Wien, die wandern ja dann von Bunker zu Bunker mit ganzen Familienanhang, mit Instrumenten, mit wertvollen Noten, Partituren etc. Er lässt sie eigentlich im Stich.
Er lässt sie hängen, ja.
Aber das ändert nichts. In den 60er Jahren gibt es vom damaligen Geschäftsführer Otto Strasser an den Nachfolger von Walter Thomas, der entlassen wird, nämlich Stupek, ein glühendes Geburtstagstelegramm. Also da muss man schon fragen, was sind das für Beziehungen? So viele Jahrzehnte später, ja, schreibt ein zentraler Funktionär der Philharmoniker an einen hochrangigen Nazi-Kulturfunktionär, der für Schirach die Kulturpolitik gemanagt hat. Und dann die eine Geschichte, die er Richard von Schirach in seinen Memoiren, der Sohn, eben veröffentlicht hat und die wir nicht wirklich endgültig auflösen konnten, taucht plötzlich nach der Entlassung aus Spandau eine Delegation, so schreibt es Richard von Schirach von Wiener Philharmonikern, er schreibt irrtümlich Symphoniker, aber es sind Philharmoniker bei Schirach auf und sie bringen ihm den Ehrenring der Philharmoniker, den er beim Jubiläum im Zweiten Weltkrieg bekommen hat und den ein amerikanischer Soldat in seinem Schlösschen bei München in Aspenstein aus dem Tresor genommen hat. Ja, das glaube ich, hat die Henriette irgendwo geschrieben in Erinnerungen, deswegen wussten die das. Ja. Und es ist mir nicht gelungen, die beiden Söhne, weder den Richard von Schirach noch Schirachs Anwalt und auch dann derjenige, der den Nachlass geregelt hat, den Rechtsanwalt Klaus von Schirach, dazu zu bringen, mir den Namen zu sagen. Ja.
Und den Ring?
Der Ring ist, nehme ich an, im Nachlass der beiden Söhne und das ist, glaube ich, der einzige Bestand, den ich nicht einsehen konnte. Und das wäre, glaube ich, eine wirklich spannende Geschichte. Es gibt nicht nur hunderte Briefe zwischen den Söhnen und Schirach aus der Haft hin und her, sondern was wirklich interessant wäre, ich habe mir zum Beispiel angeschaut, im Archiv des Musikvereins gibt es den Nachlass des NS-Vorstandes der Philharmoniker Wilhelm Jäger. Und da gibt es einige Briefwechsel mit Baldur von Schirach. Also man merkt, nach der Spandau-Haft beginnt das Netzwerk noch einmal zu blühen. Und sich das anzuschauen, wäre schon spannend. Also mit wem korrespondiert er, was sind da für Vorstellungen, Ideen? Und Jäger wäre auch ein möglicher Überbringer. Also ich vermute, wir hatten da zwar, wie die Diskussion war, einen Zeitzeugen, der gemeint hat, Helmut Wobisch hat diesen Ring anfertigen lassen und überbracht. Inzwischen bin ich da nicht mehr so sicher. Vielleicht war es doch der Jäger oder vielleicht der vorher genannte Otto Strasser als eine Überraschung, was aber bedeuten würde, dass ein aktiver Funktionär da beteiligt war. Aber solange der Nachlass nicht zugänglich ist, werden wir spekulieren.
Aber was uns zugänglich ist, das ist die Kulturproduktion nach 1945. Und die erinnert in der Tat, also abgesehen von ein paar Stücken, die in der Nazizeit nicht gespielt werden durften, aber man hat schon den Eindruck, dass es irgendwie relativ bruchlos weitergegangen ist. Also die Schauspieler aus den berühmtesten Uferfilmen sind dann auch wieder aufgetreten in Filmen, in österreichischen Filmen oder im Burgtheater. Die Philharmoniker haben wieder gespielt. Und sie schreiben da, in diesem Buch ist eine These, die ich sehr interessant finde, die vielleicht auch etwas ist, wo man dann wieder eine neue Studie dazu machen könnte. Sie schreiben, dass durch die Wiederbelebung der klassischen österreichischen Kulturtraditionen über den Umweg der Wiener Kultur, also das, womit Baldur von Schirach versucht hat, in der Zeit, wo er Gauleiter von Wien war, Zustimmung zu kriegen, dass diese Sache, die eine Kontinuität erfahren hat nach 1945, dass das mit dazu geholfen hat, dass die Österreicher ihre Vergangenheit unter den Teppich kehren konnten.
Ja, zu dieser These stehe ich, weil man merkt, also Schirach zum Beispiel fördert die Grillparzerpflege unglaublich mit Preisen, Auszeichnungen, ja, also als großer Wiener Literat, natürlich deutsch, ja, wobei man den Grillparzer da wirklich schwer einordnen kann, aber gut. Und nach 1945 ist Grillparzer natürlich der zentrale literarische Heroe. Und wie es 1955 innerhalb der Dramaturgie und der Direktion des Burgtheaters eine Debatte gibt, welches Stück spielen wir zur Wiedereröffnung des Hauses? Es ist der zentrale kulturpolitische Akt. Gibt es zwei Stücke, Egmont, Goethe, Grillparzer, Ottokars Glück und Ende. Und natürlich gewinnt Grillparzer, ja. Und da hat diese Kulturpolitik seinen Teil dazu beigetragen, auch in dieser starken institutionellen Fortschreibung. Und man muss aber auch gerechterweise sagen, dass das nicht nur diese Phase von Schirach ist mit der Wiener Kulturnote, sondern es ist auch ein Ergebnis der Diktatur von Dollfuß und Schuschnigg, die das schon sehr stark forciert hat, damals noch aber unter dem Prätext
die besseren
Deutschen. Ja. Also es war immer, das war deutsche Kultur, ja, Österreich als unabhängiger Staat, aber deutsche Kultur und sie war stark katholisch und christlich. Ja. Diese Elemente finden wir, das katholische, christliche finden wir in der Schirach-Zeit nicht. Das kommt aber nach 1945, also mit Hurdes und ganz stark mit Heinrich Trimmel als Unterrichts- und Kulturminister wieder voll und ganz zurück. Also selbst bei der Bundeshymne wird diese angebliche Komposition von Mozart, also unsere Hymnenmelodie, geprüft, ob jetzt Mozart wirklich ein echter Freimaurer war oder nicht. Also das, weil es einen sehr starken Anti-Freimaurer-Komplex nach wie vor in der katholischen Kirche auch nach 1945 gegeben hat. Und da gibt es zig andere Beispiele. Also das kommt nicht. Wer aber auch in dieser Linie Dollfuß-Schuschnigg-Kanzlerdiktaturen, Nationalsozialismus und dann eher rechtskonservativ-katholische Kulturpolitik und Fortschreibung der Institutionen aus der Monarchie wie Burgtheater, Staatsoper, Philharmoniker und. Maßgebend sind natürlich die Sowjets. Und die Sowjets machen etwas, und das ist schon irgendwie absurd, und das habe ich leider irgendwie, war am Schluss schon ein bisschen unter Druck, weil mir mein Verlag ausrichten hat lassen, nichts mehr zu schicken. Es gibt kein Papier mehr für den Druck, habe ich dann aufgehört. Was ich leider vergessen habe, ist, dass man natürlich auch die sowjetische Kulturpolitik erwähnen kann. Also die Weisungen, die die sowjetischen Planer den Kulturoffizieren in Wien nach der Befreiung der Stadt durch die Rote Armee mitgeben, ist Wiederbeginn ohne Bruch, ohne Entnazifizierung, die Stars auf die Bühne, also Clemens Krauss.
Wir haben die alten, die belasteten Stars auf die Bühne gebracht.
Ja. Genau, und dann sieht man, also wenn man die Fotos von sowjetischen Soldaten anschaut, ja, jeder pilgert zum Johann Strauss Denkmal in Richtung Zentralfriedhof oder im Stadtpark. Ja. Es gibt also eine unglaubliche Affinität mit dieser traditionellen Wiener Kultur, und es ist auch zum Beispiel klar, dass die Wiener Staatsoper muss wieder aufgebaut werden etc. etc. Aber von Entnazifizierung ist in den ersten Wochen nicht die Rede. Und es gibt einen schönen Beleg, es gibt so einen konservativen Antifaschisten, einen katholisch-christlich-sozialen, den Josef Schöner, der hat ein tolles Tagebuch geschrieben für 1944-45, und der beschreibt eben diesen ersten Auftritt der Wiener Philharmoniker nach Kriegsende, volles Publikum, und ein Raunen geht durch den Zuschauerraum, als plötzlich Clemens Krauss die Bühne betritt, ja, der schon in den späten 30er Jahren Wien verlassen hat und mit den Nazis einen Deal in Berlin gemacht hat, der dann in München tätig war, der sozusagen die deutschen Interessen bei den Salzburger Festspielen durchgezogen hat, der sogar ins Schloss von Max Reinhardt eingezogen ist. Also ein politisch mehrfach belasteter Autor, der in Wien wenig Freunde hatte, eben auch aufgrund dieser Geschichte vor 38, dass er einfach weggegangen ist. Ja. Und der steht auf einmal im Pult und dirigiert das zentrale erste Konzert in der Freiheit. Und da hat es vielen schon einen Stich gegeben, aber das ist sowjetische Kulturpolitik. Wir geben den Österreichern wieder ihre Kultur, dann sind sie vielleicht bereit, ihre Anschlussideen zu begraben. Und vielleicht haben sie letzten Endes recht gehabt. Wenn das, was wirklich funktioniert hat, ab ungefähr Mitte, Ende 60er und in den 70er Jahren, ist, dass dieses Gefühl, wir sind Teil der deutschen Kulturnation, beginnt zu verschwinden. Aber noch Ende der 50er Jahren gibt es Umfragen, wo also die Große Koalition Alarmglocken läuten lässt, wo es sicher 35-40% der Österreicher und Österreicherinnen gibt, die sagen, also österreichische Identität, die gibt es nicht. Kulturell gesehen sind wir Deutsche. Und das hat sich geändert. Und da spielen diese, wenn man so will, österreichischen Kulturkonstruktionen aus dem Dollfuß-Schuschnigg-Regime, Nationalsozialismus und dieser autoritär-konservativen Phase nach 1945 eine ganz wichtige Rolle.
Herr Radkolb, ich danke Ihnen, weil dieses Buch nämlich auch ein Bruch dieser unseligen Tradition bedeutet, weil sie einen Menschen in den Vordergrund stellt, den man leicht vergisst. Also man kennt die Kriegsverbrecher, man kennt die Namen Kaltenbrunner und die Eichmann-Männer, aber man hat noch immer von Baldur von Schirach so ein bisschen eine romantische Vorstellung. Und diese Studie, die bricht mit dieser Vorstellung. Ich danke Ihnen herzlich.
Vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön.
Das war Folge 3 unseres neuen History-Podcasts. Unser gesamtes Programm finden Sie auf profil.at/podcasts oder bei allen Streaming-Portalen.